So, meine Damen und Herren, ich werde schon mal anfangen. Im letzten Jahr war ich zum ersten Mal hier bei der Ausstellung und kam mit Herrn Frank ins Gespräch. Er hat erfahren, wie lang meine Erfahrungen mit Computern zurückreichen und hat gesagt, ich sollte doch hier mal etwas darüber plaudern. Der Termin heute passt eigentlich sehr gut, denn vor genau 50 Jahren, am 1. Mai 1961, da fing das Sommersemester an, da war ich in Heidelberg, habe Mathematik studiert und habe da meinen ersten Computerkurs gehört. Im ersten Semester ging es, also im Sommersemester ging es noch um eine hypothetische Maschine, da haben wir nur theoretisch programmiert, keine wirkliche Maschine ist ausprobiert, aber diese hypothetische Maschine war schon der Siemens 2002, die damals im Astronomischen Recheninstitut war, nachempfunden. Und im nächsten Semester haben wir dann wirklich an der Maschine gearbeitet.
Ich sage den Vortrag nochmal an.
Ach so, ja.
Dann können wir loslegen, oder?
Ja, ich habe sie eben gesucht, weil ich sie nicht gefunden habe.
Ich war gerade wieder hin.
Aha, okay, dann mal. Aber kann ja so wirklich mit mir dazukommen. Die Einleitung brauche ich nicht zu wiederholen.
Mehr als voll geht nicht.
Na, ein paar Plätze sind auch frei. Dem anderen, Herr Franke kommt wieder her, sonst fange ich nochmal an. Er kommt ja nicht. Okay, dann kann ich ja weiterreden. Also, wie gesagt, letztes Jahr hat Herr Franke mich gebeten, hier mal was ein wenig zu plaudern aus den ersten Jahren, in denen ich Erfahrungen mit dem Computer gemacht habe. Und das war 1961 der erste Computerkurs, im Wintersemester 61, 62 dann wirkliche Arbeit an der Siemens 2002 im Astronomischen Recheninstitut in Heidelberg. Erste Programm, was ich da geschrieben habe, war nicht so ein Hello World, sondern das war eine Lösung eines linearen Gleichungssystems. Und wir machten also nur numerische Sachen, also ganz einfach. So, verfassen wir. Ein Programm, was ich damals geschrieben habe, das war Folgendes: Ich hatte in der Bibliothek, da stand so der Briefwechsel von Gauss, herumgestöbert, war da auf ein Problem gestoßen, das nannte er das Acht-Königinnen-Problem. Darum geht es darum, acht Damen beim Schach so aufs Schachbrett zu stellen, dass keine die andere schlagen kann. Das heißt, in jeder Reihe und Spalte darf nur eine stehen und auch auf jeder Diagonale nur eine. Dieses Problem ist später, so 30 Jahre später, als unter dem Namen Queens erschienen als Benchmark-Programm, denn das wird sehr rechenintensiv, wenn man das Schachbrett ein bisschen vergrößert, sagen wir auf 20x20 Brett versucht, 20 Damen unterzubringen und das vollständig durcharbeitet, dann hat man einfach zu programmierendes Programm, aber mit großen Rechenzeiten. Über die 2002 können Sie bei mir am Stand draußen, Stand 29, ein bisschen was sehen. Das ist auch noch der zweite Grund, weswegen der Termin heute gut ist, denn ich habe das, wie gesagt, das bei Gauss entdeckt und der hat heute Geburtstag. Als ich jetzt den Simulator geschrieben habe, also seitdem ich weiß, dass ich hier einen Vortrag halten soll, habe ich den Simulator geschrieben, also in den letzten 14 Tagen und auch dieses Schachprogramm darauf implementiert und das hat mir jetzt doch etwas große Schwierigkeiten gemacht. Ich wundere mich, wie es mir früher gelungen ist, jede Woche ein numerisches Programm zu schreiben. Ich habe damals das, achso, wir haben ja Bilder hier. Und ich wollte auch, okay, jede Woche ein Programm zu zeigen, zu schreiben, das ein Problem löste, denn ich habe das numerische Praktikum betreut und die Aufgaben vorbereitet. Die Leute haben das noch mit so Handkurbelmaschinen bzw. elektromechanischen Maschinen gerechnet. Und wenn ich das vorbereitete mit dem Computer, dann hat er mich die Möglichkeit, die Parameter zu ändern, sodass die Leute nicht voneinander abschreiben konnten. Aber jetzt will ich wieder richtig hier meine Bilder zeigen. Das ist nicht. Ich will nämlich doch ein paar Jahre zurückgehen. Ich habe eben von 61, also 50 Jahre geredet, aber wenn ich richtig nachdenke, hatte ich schon 1954 was von Computern gehört. Damals lebte ich in dieser kleinen Stadt, die heißt Dassel, in der Nähe von Göttingen. Und da war ein Mathematikstudent, einige Jahre älter als ich, der suchte einen Schüler, dem er mal was über Mathematik erzählen konnte. Und da haben wir einen Tag bei ihm mal auf der Veranda gesessen und hat er mir gesagt, zum Beispiel hat er mir erzählt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt oder hat mir gezeigt, dass die Wurzel aus 2 nicht als Bruch darstellbar ist, dass es keine rationale Zahl ist. Das sind 2 Sachen, die ich mir selbst wohl schon überlegt hatte und die mir also kein Kopfzerbrechen bereitet haben. Aber 2 Dinge, die er mir damals sagte, die haben mich gewundert. Einmal hat er den Buchstaben Pi benutzt für etwas anderes als die Kreiszahl. Also da habe ich lange gestutzt, ehe ich dahinter kam, dass das was anderes war, in dem Fall irgendwie Primzahldicht oder sowas. Und das andere war, er erzählte, er hätte er arbeitete an der Entwicklung von Rechnern in Göttingen mit. Da gab es noch G1, G2, G3 und sowas, die noch mit Röhren arbeiteten. Und er sagte, die wollten jetzt versuchen, einen Rechner zu bauen, der sollte 100.000 Additionen in einer Sekunde schaffen. Da konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wozu man 100.000 Additionen braucht und insbesondere wozu in einer Sekunde. Also das war... Ich musste aber damals wohl von Computern schon was gehört haben. Sicherlich nicht unter dem Namen Computer. Ich glaube, so nannte man es noch nicht. Elektronenrechner wohl auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir es nannten. Habe ihn gefragt, ob wir Dinge denken können. Und da hat er mir eine Antwort gegeben, die eigentlich sehr heute auch noch gilt. Er sagte, ja, man könnte zum Beispiel ihn testen lassen, ob man bestimmte Dinge kombinieren kann. Ein Krückstock und ein Radio und ein Topf und Tauchsieder und dann bewerten, ob es was gut ist und dann kriegt er was raus. Aber denken wäre das nicht. Dieser Student übrigens, der hieß Fritz Krückeberg, der war später Professor in Bonn und lange Zeit Präsident der GMD, der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung in St. Augustin bei Bonn. Ich habe ihn aber nie wieder getroffen. Gut. Jetzt habe ich vorhin schon ein bisschen was gesagt, deswegen kann ich das schnell durchgehen. Damals gab es natürlich auch noch keine Rechenmaschinen oder Taschenrechner. Wir haben noch mindestens in der Schule ein Jahr gebraucht, um so mit diesen Dingen umzugehen, Logarithmentafeln, damit zu rechnen. Und später in Heidelberg im Numerikstudium, ich sagte es schon, da haben wir dann mit solchen Maschinen gearbeitet. Die meisten hatten noch welche, mit denen sie von Hand drehen mussten und welche, da war schon Motor dann angeflanscht. Ging aber im Wesentlichen genauso wie Handkurbelmaschinen, oben vor ein Wagen. Mit Zahnrädern wurde da die Zahlen runtergezählt. Wenn es über 0 ging, klingelt es, dann drehte man einmal zurück, schob den Wagen weiter, drehte wieder. Und diese Rechner machten das genauso. Die hatten aber Intelligenz, die merken sich schon was. Wenn man zum Beispiel durch 0 teilte, dann drehte der immer rum und zählte natürlich nichts runter und kam nie zu einem Ende und zählte immer weiter. Und einen Abschalter gab es nicht dran. Und man konnte den Netzstecker ziehen, dann macht man aus. Aber ich sage euch schon, die waren intelligent, die hatten Gedächtnis, wenn man den wieder reinsteckt, dann machte er weiter. Und das Einzige, was dann half, das war, man griff in die Tastatur und drückte mehrere Tasten auf einmal rein. Das war so ähnlich wie beim Auto schalten, ohne zu kuppeln. Und es klang auch so, aber dann blieb der Rechner nach einer Weile stehen. Gut. Ja, jetzt, ich hatte ja schon ein bisschen von der Siemens 2002 erzählt. Hier sehen Sie ein Modell aus dem Deutschen Museum, ist dann leider in einem Glaskasten mit vielen Spiegelungen, außerdem ist noch abgehängten Folien, weil es da oben reinregnet. Aber hier sehen Sie, wie das Bedienpult aussah. Man entwickelte die Programme also großenteils, dass man sich selbst, oder so korrigierte man sie zumindest, dass man sich da dran setzte, in den Speicher Eingriff einstellte und sowas macht. Man lernte da sehr schnell, dass es wichtig war, der einen sehr wichtigen Befehl gab, das ist das NOP oder NOOP, der nichts tat. Aber wenn man so welche im Programm hatte, dann konnte man an den Stellen leichter mal einen Aussprung hinmachen, um irgendwo anders das Fehlende einzubauen. Also das war ein sehr, sehr wichtiger Befehl. Gut, ich habe dann, als ich erfuhr, dass ich hier darüber erzählen sollte, den Rechner nachgebaut. Hier ist nochmal ein kurzer Blick, ein näherer Blick auf das Bedienpult. Erinnert noch mehr an so ein Biblis 1 oder so etwas als an einen Rechner. Hatte oben noch eine Digitalanzeige, also unten so Knebelknöpfe, mit denen es mechanisch die Zahlen eingestellt wurde. Oben eine mechanische Darstellung der Dezimalzahlen.
Sind das da unten schon?
Hier sieht man das, die Nachbildung. Ah, okay. Ja, was meinen Sie?
Nee, mir kam das, bei dem anderen war es so, als wenn das Assembler-Befehl, also das BZR.
BZR heißt Befehlszählerregister.
Ah, okay, Register.
Ja, Assembler-Befehl gibt es aber schon. Aber den Rechner können Sie ausführlich dann nachher am Stand sehen, da kann ich Ihnen noch viel dazu erzählen. Ja, hier unten sind also so Knebelknöpfe, mit denen man was einstellen kann, also rein mechanisch. Drückt dann auf Start, manuell, Eingang BZR und dann bringt man das ins BZR, also in den Befehlszählerstand und kann dort das Programm starten. Oben die Anzeige war noch mechanisch. Das heißt, die war natürlich langsam. Wenn das Programm lief, war es nicht sinnvoll, die anzuschalten, weil das ganze Programm, die klackerte dann sehr schnell und laut und bremst natürlich auch das Programm, weil der nächste Befehl erst kommen konnte, wenn die Anzeige fertig meldete. Der konnte man aber dann abschalten, da unten gibt es irgendwo einen.
Hat man das zur Fehlersuche mal benutzt? Das heißt, wenn man dann mal durchgucken will, was...
Ja, natürlich, da konnte man hier alles Stück für Stück sehen. Gab auch extra den Einzelmodus, dass man alles ansieht, man konnte... Befehle markieren, dass ein Drittel anhält oder dass er von dort an die Stelle, wenn die Marktaste gedrückt ist, an die Stelle 0 springt und dort eine Ausgabe oder eine Fehlerbehandlung anbringt. Sowas war alles möglich. Er hatte eine Darstellung, also wie von 12 Dezimalzahlen, Stellen, die konnte man entweder als Festkommazahl nehmen. War auch noch ein anderes Denken als heute. Heute würden wir das als Integerzahl nehmen und hinten die 1 hinstellen. Die haben es als Festkommazahl zwischen 0 und 1, beziehungsweise minus 1 und 1 betrachtet, wobei das Komma unmittelbar hier noch nach dem Plus steht, also vorne. Das ist eine Zahl, ist zwischen 0 und 1. Und Überläufe gab es, wenn es da vorne einen Überlauf gab. Also eine andere Auffassung, als man es heute im Allgemeinen hat, von Integerzahlen. Also die dachten eben wirklich nur hauptsächlich als numerische Rechnung. Vielleicht diese Lämpchen hier, das sind keine Leuchtdioden, die gab es damals auch noch nicht, sondern Glimmlampen. Aber die kamen mit der Geschwindigkeit mit, beziehungsweise interessiert ja auch nicht, wenn aber die bremst nichts. Und die Darstellung ist auch ganz interessant. Wir sehen hier Nullen und zwei Lampen brennen. Das ist eine Binärdarstellung. Oben ist die 8, 4, 2, 1. Die 0 wird also durch eine 3 dargestellt. Alle Zahlen werden um 3 höher dargestellt. Das ist der sogenannte Dreier-Exzess-Code. Der Vorteil von der Sache ist, dass wenn man eine Addition macht in diesem Format, dann gibt es genau an den Stellen Überläufe, bei denen es auch bei einer Hex- oder binären Addition einen Überlauf geben. Und ich mache die Schaltung dadurch ein bisschen einfacher. Gut, das Eingabe ging über Lochstreifen, über Kartenloch und gab auch noch schnelle Einlesegeräte. Aber man erstellte die Programme an so einem Lochkartenstand oder an so einem, nicht Lochkarten, einen Lochstreifen. Stanzer, die fürchterlichen Krach machen, die waren ja auch hauptsächlich noch mechanisch. Nicht so, dass wie eine Schreibmaschine oder wie eine elektrische Schreibmaschine, wo jeder Hebel ein eigenes Relais hat und nur einer ranhaut, sondern da wurden mit einem großen, kräftigen Motor alle versuchten raufzuhauen und unten waren aber 5 so Schablonen. Und nur einer kam durch und alle anderen 32, die hauten auf das Blech. Also das Ding machte fürchterlichen Krach. Aber dann diese 5 Schieber, die wurden eben von den 5 Löchern im Lochstreifen bedient. Also unmittelbar von denen nach links oder verschoben oder nicht verschoben. Sodass dann durch die Binärverkodung gerade ein Hebel durchkam. Programmiert haben wir noch ursprünglich in reinen Maschinencode und später gab es Fortschritte, dass man den Operationscode schon symbolisch angeben konnte. Also dass man nicht mehr 444 schrieb, sondern TAS, das hieß Transfer aus Speicher, waren noch alles schöne deutsche Namen damals. Einlesen zügig gab es zum Beispiel, das habe ich jetzt wieder gewundert. Dann habe ich auch jetzt in der Beschreibung gelesen, dass die Geschwindigkeit eines Rechners sehr davon abhängt, wie viel Speicher man dran hat, wie viel schnellen Speicher man hat oder Kernspeicher da dran ist. Und deswegen hätten sie einen so großen Speicher gewählt von 2000 Worten, die der hat. Allerdings mit diesen 2000 Worten haben die im Recheninstitut dort schon astronomische Bücher berechnet und alles. Also mit 2000 Worten kann man eine ganze Menge machen. Leute, die so aufgewachsen sind, die wundern sich, was heute mit den Gigabytes und so gemacht wird. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wie eng das gepackt, die grobe Packungsdichte, die sieht man hier an der engen Führung der Leiterbahn. Von diesen Dingen waren dann da einige hundert solcher Platinen steckten in den Rechnern. So, und hier ist das Acht-Könige-Problem, das können Sie auch auf meiner Internetseite sehen, aber das können wir draußen erklären. Und das habe ich auch auf den Simulator gebracht. Und wie gesagt, das hat mir jetzt große Schwierigkeiten gemacht. Und ich staune, wie ich das früher jede Woche geschafft habe, da ein numerisches Programm hinzubringen, mit sehr wenig Zeit am Rechner. Gut, nach Heidelberg war ich mal ein Jahr in Amerika. Dort habe ich dann auch Fortran gelernt. Und zwar durch meine Alkohol-Kenntnis. Habe ich erzählt, wann dass ich Alkohol auf dem Rechner auch schon war? Habe ich nicht gesagt. Achso, nee, habe ich bei anderen erzählt. Es gab schon Alkohol-Compiler für den Rechner. Den habe ich aber nicht gern benutzt, weil wenn man ein Algo-Programm hat und hatte zum Beispiel irgendwo ein Semikolon vergessen, dann ging das ganze Programm natürlich nicht. Und um das zu korrigieren, konnte man aber nicht direkt an der Maschine machen, sondern da musste man mit den Lochstreifen an den Stanzer gehen, das durchlaufen lassen, duplizieren, auf die Stelle warten, das Semikolon reindrücken und weitermachen. Und das dauerte länger als im Assembler-Code oder im Maschinencode eine Korrektur unmittelbar zu machen.
Hast du denn den Algol-Compiler in diese 2000 Worte Kernspeicher
rein? Ja, schon. es war allerdings auch noch eine Trommel drin. Ich weiß nicht, ob der die benutzt hat. Das ging auf 10.000, bis auf 10.000 Worte. Eine Trommel, das sah aus wie so eine Vorkriegswaschmaschine mit so einem Ring. Und das galt als sehr empfindlich. Das durfte nie angehalten werden. Die Temperatur musste konstant sein und hatte fast 10.000 Worte. Also Magnetschicht auf so einem Waschmaschinentrommel und Haufen Leseköpfe dran. So war das. Gut, aber durch die Algol-Kenntnisse ist es mir dann leichter gefallen, Fortran zu lernen. Da war eben, wo ich wohnte, war ein anderer Student, der hat besucht so einen Fortran-Kursus und kam immer mit Fragen zu mir und aus Analogie zum Algol konnte ich ihm dann helfen und auf die Art habe ich auch Fortran gelernt. Als ich aus Amerika zurückkomme, habe ich ein Jahr bei der Firma Bull, damals zusammen mit Bull, mit General Electric, gearbeitet in Köln, in der mathematischen Abteilung. Als erstes haben die mich auf einen Kurs geschickt für einen ihrer Rechner. Den Rechner habe ich später einmal gesehen auf der Hannoverschen Messe, aber sonst nie benutzt, aber die Kurses habe ich gemacht. Und der Kurs, das war erstmal gleich ein großer Schock für mich. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir so einen schönen Rechner und dann machen sie so Kaufmannsrechnen da drauf. So Datenverarbeitung und das war mir irgendwie, ging mir das ja gegen den Strich. Oder zum Beispiel erinnere ich mich, dass der Lehrer da sagte, er hätte mal ein Problem gehabt, da hätten sie für den Hamburger Hafen was gemacht und hätten die Liegezeichen der Schiffe ausrechnen müssen, wie viele Tage das waren. Aber nicht so, wie die Banken das machen, dass jeder Monat 30 Tage hat, sondern genau. Und da sagte er wörtlich, da versteht dann der Chef nicht, dass sich der Programmierer erstmal einen Tag hinsetzen muss und nachdenken. In Köln hatten wir keine eigenen Rechner. Ich war da in der mathematischen Abteilung, wir machten Lagerhaltungsmodelle und so etwas. Ich habe den Fortran programmiert, inzwischen auch Lochkarten in Amerika kennengelernt, dort hatten wir auch Lochkarten, sondern wir haben uns Rechenzeit zurückgemietet von den Kunden, unseren Kunden und sind dann nachts nach Düsseldorf gefahren oder Köln in verschiedene große Geschäfte, Kaufhof und alles Mögliche und haben dort gerechnet. Und vielleicht zu dem kaufmännischen Rechnen, in den Rechenzentren zu der Zeit, das waren die Anlagen, waren die noch riesengroß, das sah aus wie in einer Halle von der Sparkasse, also sehr aufgeräumt und weiträumig, helles Licht. Da gab es nur eine Firma, das war Volkswagen Großhändler, der hatte was gegen Computer, hatte das nur auf Druck von Volkswagen Werk, wo sich dazu entschlossen, so ein Ding dahinzustellen, das sah aus wie Kraut und Rüben. Und ich glaube, er hat auch nicht bezahlt, hat er immer noch was dran zu meckern. Und das Haus, wo Bull drin saß, gehört ihm auch. Und eben so. Es ging etwas durch ein anderes. Jedenfalls kam ich da mal hin mit einem Programm, was woanders schon gelaufen war. Und das funktionierte nicht. Und ich stellte fest, das konnte nicht durch 80 teilen. Mit Gleitkammerzahlen. Und daraufhin habe ich ein kleines Fortran-Programm geschrieben, das alle Zahlen multipliziert und wieder teilt und sah, ob es das gleiche rauskommt. Und dann habe ich festgestellt, das konnte nicht teilen durch 2, 4, 6, 8, 20, 40, 60, 80, 200, 400, 600, 800 und so weiter. Und der Rechner war schon 2 Jahre bei der Firma gelaufen. Und da sieht man, dass also die Kaufleute keine Gleitkammerzahlen brauchten. Auch hatten wir in der Abteilung keinen eigenen Lochkartenstanzer, sondern so ein kleines Gerät, ungefähr so groß, rein Mechanik. Da waren 8 Tasten drauf und da drückte man so die Kombination, wo man die Löcher haben wollte. Das ging so einen Schritt weiter. Also die Buchstaben kannte man dann schon bald, was man drücken muss. Das ging. Aber natürlich, wenn man so eine Methode hat, die Programme zu erstellen, dann erweckt das nicht gerade die Liebe zu langen und aussagekräftigen Namen. Dann schreibt man lieber A gleich B mal C statt, was weiß ich. Entfernung ist Geschwindigkeit mal Zeit oder sowas, sondern fasst sich kurz. Es gab allerdings einen Trick, wenn man einen Fehler hatte in der Lochkarte, dann fielen ja auch diese kleinen Rechtecke, die rausgestanzten, die fielen ja unten raus. Die konnte man wieder in die Löcher drücken, dann ging man mit dem Fingernagel da drüber oder mit dem Kamm. Und das Ding hielt dann so 2-3 Mal durch den Lochkartenleser. Also, wenn man also nachts ins Rechenzentrum kam, dann war das Erste, dass man den Kartenstapel, den man hatte, duplizierte. Dann nach mehrmals Lesen fliegt er raus. Es kamen damals so pneumatische Leser auf, wo die mit großem Krach und viel großer Geschwindigkeit die Lochkarten einlassen. Und das, da hätte so ein kleines Teilchen nicht lange in dem Loch gehalten, wenn das da reingedrückt war. Ist auch vielleicht interessant, ich wohnte damals in Köln an einer Straße Parterre und wenn wir nachts vom Rechnen, also nachts morgens um 5 oder so vom Rechnen nach Hause kamen, dann schlief ich noch morgen und eines Tages wurde bei mir die Straße repariert und dann waren die Pressluftheimer und dann habe ich immer von den pneumatischen Kartenlesern geträumt. Das war die Zeit in Köln, in Vorderstadt. Danach war ich wieder 3 Jahre in Amerika. Dort hatten sie inzwischen CDC-Rechner, die galten damals als Wunder groß und schnell, aber so wie ich das sehe, ist heute meine Kamera auch, hat die gleiche Rechenleistung wie damals so ein Rechenzentrum, also so wie das Gebäude. Es waren 2 CDC, 6400 hießen die und die hatten noch für Ein- und Ausgabe 10 IBM-Rechner links herumstehen. Aber wie gesagt, viel schneller waren sie sicherlich auch nicht. Dort habe ich zum ersten Mal gegen einen Computer Schach gespielt. Die hatten ein Schachprogramm drauf. Das ging aber auch nur mal in einer Nacht. Ich glaube, es war Ostern oder Pfingsten, Sonntagmorgens um 4 bis 5. Da haben die auch alles andere abgeschaltet von dem Rechner. Der hat sonst noch den halben Staat Indiana mit Datenverarbeitung versorgt. Und hat sich ganz und gar auf mich konzentriert. Hat für eine Partie 45 CPU-Minuten gebraucht und hat noch verloren. Und einige Jahre später, da machen so kleine Chips, da habe ich gar nicht mehr dagegen.
Frage.
Ja, bitte?
Wie viele Minuten haben Sie gebraucht?
Kürzer, also ich.
Kurz, ja?
Und natürlich, ich habe damals viel geblitzt, so 5 Minuten vielleicht im Ganzen. Naja, die Partie war lange Zeit ganz interessant. Ich habe damals gegen einen Amerikaner dort öfters mal Schach gespielt und sagte ihm, ach, ich spiele jetzt gegen den Computer. Sagte der, der kann doch nichts. Habe ich ihm das Protokoll gegeben, habe gesagt, du kannst bis zum 35. Zug nachspielen, kannst dir raussuchen, ob du schwarz oder weiß, also ob du seine oder meine Seite übernimmst und ich spiele weiter gegen dich. Und der hat, glaube ich, beim 35. Zug das übernommen. Hat gesagt, hat einen anderen Zug gemacht und war sofort matt. Gut, jetzt waren wir bei. Das war alles von CDC, das wird angekündigt, aber CDC-Rechner selbst habe ich nicht benutzt. Jetzt, ich will das zeitlich richtig machen. Gut, dann bin ich zurückgekommen, bin hier bei Siemens in die Forschungsabteilung gekommen, also hatte nichts damit zu tun, dass ich früher die Siemens 2002 hatte. Und jetzt kommt die, da wurde ich mal dazu geholt, als ein Rechner gebaut werden sollte für die Röntgentomographie. Röntgentomographie wurde im medizinischen Bereich in Erlangen entwickelt und um das Bild zu berechnen, brauchte man schnelle Rechner. Dies hier ist der Rechner dazu. Den haben wir entwickelt. Das war ein sehr interessantes Konzept. Das waren die sogenannten Bit-Slice-Prozessoren. Bit-Slice, die hatten nur eine Breite von 2 Bits. Die konnte man aber kaskadieren und damit beliebig breite Worte machen. Und von denen. Es gab damals schon CMOS-Rechner, die waren aber noch langsamer und für die Bildberechnung bei der Röntgentomographie wollte man natürlich schnell ein Bild haben. Es dauerte immer noch ungefähr eine Minute, bis der Arzt sich das nach der Aufnahme das Bild ansehen konnte. Und deswegen haben wir ja einen Parallelrechner mit 8 Rechnern gebaut und jeder hatte auch, man sieht hier die 8 Bausteine da drauf, das ist jeweils so ein Bit-Slice. Hatte so. Hatte eine sehr eigenartige Sprungstruktur. Er hatte, man konnte maximal 512 Befehle, konnte er. Also Befehle, nicht verschiedene Befehle, sondern das Programm durfte für höchstens 512 Befehle haben. 512 war aufgeteilt in eine Matrix 16x32 und es waren Sprünge nur möglich innerhalb einer Zeile, innerhalb einer Spalte oder auf die Zeile 0. Und in einem anderen gab es noch, ich weiß es aber nicht. Eine vernünftige Unterprogrammtechnik gab es nicht. Multiplikation und Division natürlich auch nicht, das hat keinen Sinn bei 2-Bit-Breite. Das musste man dann zusammenbauen später. Und ich brauchte für die Bildberechnung in dem Tomografierechner 2 Divisionen in der innersten Schleife, also die sehr schnell gehen musste. Da es keine vernünftige Unterprogrammtechnik gab, habe ich die auch selbst aus G-Befehlen und Subtrahieren zusammengesetzt. Und zwar zweimal da 3 geschrieben in die 512 Befehle. Und das hat alles reingepasst. Also, wie gesagt, das. Die großen Programme begreife ich nicht, aber wozu man so viel Platz braucht. Das war 1977, ist er fertig geworden. Ja.
Wo war das bei Siemens?
Es war in Perlach, beziehungsweise zuerst nach Hoffmannsthal, das kam in der Zeit des Umzugs. Aber es hat dann funktioniert. Hier sieht man ein Bild davon. Auch die Bildschirme waren natürlich damals noch nicht so gut, nur schwarz-weiß, nur 8-Bit-Graustufen. Und Auflösung war auch nur 256x256 Pixel. Das heißt, auch jeder von den 8 Rechnern musste 8 Kilo Pixel berechnen. Die Aufteilung als Parallelrechner ging eigentlich sehr gut. Jeder kriegte sämtliche Messwerte von den durchgestrahlten Daten und berechnete für seinen Teil des Bildes die Schwärzung oder die Dämpfung dort. Es war noch zusätzlich ein Faltungsrechner dabei. Also das war eine spezielle Entwicklung von den auch jemand hier an der TUM, der sich selbstständig gemacht hatte, dadurch entwickelt hatte. Das ist auch da im Süden irgendwo, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber nach solchen Bildern konnte man schon operieren. Und, ja. Ich weiß, derjenige, der das entwickelt, der das Verfahren damit entwickelt hat, die Theorie dazu, der hat sich in der Zeit Kniescheibe verletzt beim Sport und den haben sie als erstes mit da reingeschoben mit seinem Gerät. Nein, das durfte man ja auch nur rein, wenn ein Arzt dabei war, das konnte man nicht so einfach. Außerdem, der Rechner war hier in München und das Gerät, das erste Prototyp, stand in Erlangen. Aber den haben sie da reingesteckt. Man braucht ja nicht mal die Hose dazu auszuziehen. Also man sah dann das Bild, die beiden Knie. Man sah, dass die eine Kniescheibe rau war, die andere glatt. Also man sah da was. Und was noch ganz interessant war, um beide Beine ging so ein Schlauch. Das war nämlich die Hose, die konnte man auch sehen. Also war so ein Kreis. Und man sah da genau, wo die Naht war in der Hose. Also, das war schon überreichend. Achso, der Rechner wurde natürlich erst zu der Zeit entwickelt, und das war ein sehr dringendes Problem damals. Das hat nur ungefähr ein Jahr Zeit für die ganze Entwicklung. Der Rechner wurde erst aufgebaut und das Programm musste natürlich auch geschrieben werden. Und deswegen habe ich einen Simulator geschrieben, der lief auf einem Großrechner, also auf einem Siemens 4004 in Fortran. Ich hatte ja Zeit, während die anderen noch den Rechner zusammenbauten, konnte ich das Programm schreiben. Ich habe also erst den Simulator geschrieben, dann darauf das Programm. Der Simulator war ungefähr um einen Faktor 100.000 langsamer als die wirkliche Maschine nachher. Jetzt als Gegenstück. Ich erzählte ja von der 2002 und habe für die auch einen Simulator jetzt in den letzten 14 Tagen geschrieben. Der Simulator ist um einen Faktor mindestens 100 schneller als die Maschine damals. Läuft und in Java und ohne, dass ich Wert darauf gelegt hätte, ihn schnell zu machen. Also so haben sich die Zeiten doch etwas geändert. Gut, nach den Erfahrungen mit diesem Parallelrechner bin ich in die Abteilung gewechselt, die die Parallelrechner bauten, und das war hier ein Prototyp mit einem Rechner mit 128 Mikroprozessoren, also auf 8080 Basis. Man sieht hier den Schrank, da stecken jeweils in einem Anschub 16 Rechner drin. Hier in der Mitte ist die Stromversorgung und hier auf der anderen Seite ist ein Steuerrechner. Das war eine Eclipse von der Firma DEC. Hier ist der Datenbus, der ging hier rüber an einen Rechner. Und das Prinzip, müsste auf dem nächsten Bild kommen, das war so, man hatte hier den Steuerrechner und der steuerte im Bus die 128 Modulen an. Und die Idee war dabei, es wechselten zwei Phasen. In der Steuer- und Austauschphase hatte der Steuerrechner die Kontrolle der Speicher der einzelnen Module, schrieb daraus hin an bestimmte Stellen. Und dann kam eine autonome Phase, in der der Steuerrechner abgekoppelt wurde und jeder Rechner arbeitete mit seinem mit seinem eigenen Speicher und löste da sein Problem. Ich habe da zum Beispiel ein Demonstrationsprogramm geschrieben, die Software geschrieben, um das ansteuern zu können, also hardware-nahe Software, aber auch Demonstrationsprogramme, zum Beispiel auch wieder lineares Gleichungssystem gelöst. Das ging dann auch so, dass jeder Rechner eine Zeile an der Matrix bekam, machte in der autonomen Phase zog er die von der Pivotzeile ab, die der Steuerrechner in der anderen Phase an alle verteilte. Oder ein anderes Problem, war Wettervorhersage. Da haben wir mit Offenbach zusammengearbeitet. Da berechnete jeder Rechner für einen kleinen Teil der Erde oder der nördlichen Halbkugel die Wetterentwicklung in den nächsten 5 Minuten. Und tauschte dann die Daten mit den Nachbarrechnern aus. Ein Programm, das ich geschrieben habe, war das N-Körper-Problem, also die Berechnung von Himmelskörpern und gegenseitigen Anziehung. Das wusste ich auch, dass sowas im Astronomischen Recheninstitut entwickelt worden war, als ich damals da arbeitete. Habe mir die Unterlagen besorgt und das auf den Parallelrechner hier implementiert. Konnte dann auch schön so die Bahn darstellen. Schwierigkeiten damals war, Anfangswerte zu kriegen. Das war ein ziemlich kompliziertes Programm. Differenziale mit 12. Ordnung irgendwas gelöst, dann ein großes Differenzenschema. Und man brauchte dazu auch dann 12 alte Zeiten. Und heute wäre das keine große Schwierigkeit. Aber damals gab es kein Internet und da schon das Eintippen der Daten hätte mich damals ja umgebracht. Aber es lief, Darstellung konnten wir das auf so einem primitiven Sichtgerät, das kam von Hewlett Packard und war so ähnlich noch wie ein Oszilloskop gebaut. Ich brannte auch den Dinge in den Bildschirm ein und ich habe das dargestellt mit einem Koordinatenkreuz. Das Koordinatenkreuz konnte man auch sehen, wenn der Rechner abgeschaltet war. Deswegen habe ich dann hinterher was eingebaut, dass es immer so zufällig woanders hinsetzte, so ein bisschen, damit es nicht so alles an eine Stelle brannte. Ich glaube, irgendjemand hat eine Frage, oder?
Diese Steuer- und Austauschphase, die autonome Phase, war das sozusagen Zeitscheiben?
Das war Zeit, richtige Zeitscheiben. Der merkte, wenn alle fertig waren und dann tauscht er die Daten aus.
Er merkte das, also ist nicht so nach einer bestimmten Zeit fest umgeschaltet,
nein,
sondern erst wenn fertig ist.
Er merkte erst, wenn alle fertig waren. Okay. Das war eine sehr sensible Schaltung, weil das 128 Widerstände da und genau abzutasten, dass er wüsste, wann das ist. Ja. Gut, das war der Parallelrechner SMS. Hier steht er auf der Hannoverschen Messe, da haben wir ihn mal ausgestellt. Der Steuerrechner ist verdeckt, weil das ein Fremdfabrikat war. Da kamen dann die meisten Leute her, die sagten, ah, der muss in den Schrank. So, und jetzt komme ich zu was anderem. Bei Siemens gab es so ungefähr seit 1976 einen Mikrocomputer-Club und die haben eine Platine entwickelt zu einem Rechner, den Sie nehmen hinten, vorne auf, auch auf 8080-Basis mit Hex-Tastatur. Und es gab dann auch bald noch eine Videoplatine, also mit der man einen Fernseher ansteuern konnte. Aus dem Grund habe ich mir auch meinen ersten Fernseher gekauft und dann gleich eingegriffen, um da aufgebaut und hinten den richtigen Draht gekappt und den angeschlossen und konnte ich dann so ein 25 Zeilen, A 40 Zeichen, glaube ich, auf dem Bildschirm sehen. Mit dem habe ich auch schon grafische Ausgabe gemacht. Da habe ich mir nämlich ein Widerstandsnetzwerk draufgebaut als DA-Wandler, ein Oszilloskop angesteuert damit und habe da auch schon klar die Grafiken gezeigt. Also. Den habe ich dann verkleinert, den auf Europa-Format und da sehen Sie auch eine Karte von der CPU von diesem Rechner noch drüben. So sah der Rechner von unten aus, aber man sieht, die Dichte ist schon etwas größer geworden seit der 2002. So, und jetzt benutze ich meinen Rechner eigentlich nur noch um so Bildbearbeitung. Und das ist jetzt mein Hobby. So, wenn Sie jetzt Fragen haben oder noch was erzählen möchten dazu, ja bitte.
Die Software von diesem Parallelrechner,
ja.
Wie lange war denn da die Entwicklungszeit?
Oh, das habe ich so in dem ein Jahr, zwei Jahre, so aber.
Zwei Jahre.
Ja, das habe ich allein gemacht. So schlimm war das nicht. Die größte Schwierigkeit bei dem Parallelrechner war, dass der Steuerrechner und die anderen Rechner verschiedene aufbauen. Die waren nicht vom gleichen Format. Die eine waren Big Endian, die andere, wie nennt man das Gegenteil? Und da musste man also immer darauf achten, dass da nichts umgeändert wurde. Normalerweise interessierten ja den Steuerrechner gar nicht die Daten, die da drin waren. Der sagte nur, wie viel sind das und wo müssen sie hin. Aber zum Ein- und Ausgaben musste man das doch. Und das fand ich schon, war ein großer Nachteil.
Wie viel Speicher hatte jeder von den?
Jeder hat 16K, glaube ich. Ja, bitte?
Für diesen Parallelrechner, wie viele Exemplare wurden da ungefähr gebraucht? Wie soll ich nochmal
rechnen? Eins. Das ist dann nicht vermarktet worden, oder? Das fand ich nicht. Es war anfangs die Idee von dem Chef, der da einen Gang gesetzt hat, dass wohl die Rechner irgendwann an die physikalischen Grenzen kommen und nicht mehr schneller werden, dass man deswegen parallel werden musste. Aber lange Zeit ist es ja so geblieben, dass die Entwicklung dann doch schneller war als die Entwicklung der Parallelrechner.
Wer war das damals, der die Idee hatte?
Das war ein Herr Dr. Kutznia. Werden Sie nicht mehr kennen.
Nee. Bei den Parallelrechner die einzelnen 8080-Einheiten miteinander untereinander reden?
Nein. Ja, die können natürlich dem Steuerrechner was sagen, dass der...
Ohne Steuerrechner konnten sie nicht miteinander reden.
Nein, die konnten nur der Steuerrechner... Aber man konnte natürlich dafür sorgen, dass irgendwas gemacht wird.
Ja, schau mal, über den Steuerrechner.
Über den Steuerrechner,
ja. Im Endeffekt hätte jeder von diesen Rechnern dann schon einen Link zu dem anderen gehabt, dann wäre es schon fast ein Transputer gewesen.
Ich meine, die Busgeschwindigkeit war damals so um die 100.000 Byte pro Sekunde, die übertragen worden konnten. Und das war eigentlich kein Engpass, weil die Gleitkommarechnung auf den 8080 auch noch sehr langsam war. Und das waren ja großenteils Gleitkommaprobleme, die ich da gemacht habe. Es gab aber einige, haben wir ausgerüstet mit einem extra Chip, das gab schon einen, nennt sich das?
Floating Point.
Ja. Der kostet aber an die 500 Mark damals und da haben wir nicht alle mit ausgerüstet. Aber das macht das schon bedeutend schneller. Aber man konnte an sich damit schon einige Probleme rechnen. Gut, da haben die Leute, die interessiert sind an schnellen Ergebnissen, haben da andere Ansichten als, sagen wir, Software-Leute. Oder einfach. Die wollen ihre Prinzipien umsetzen, während die anderen schnelle Ergebnisse haben wollen. Und sind auch bereit, dafür kleine Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen. Ich meine, da waren Leute aus Kanada, die Stromnetzsimulationen machten, damit es da Wellen gab, die Schwingungen machten, die so, arbeiten dann so lange daran, bis es ging.
Was hatte der ungefähr für eine Energieaufnahme?
Passt in so einen Einschub bei das ganze Netzteil dazu.
Okay. Aber kein Drehstrom gebraucht, oder?
Nö, hat er. Ventilatoren waren natürlich viele dran, aber war kein normal klimatisierter Räume und man konnte ihn auf einmal abschalten und wieder anschalten, dann hat man was reingebaut, dass es sicher arbeitete, dass drei Stück drei Rechte das gleiche machten und dass er ausfallsicher war. Das ging alles sowas. Ja, bitte.
Der war ja, wie ich das verstanden habe, für Bildverarbeitung von CT-Daten, also von Computer.
Das war der erste, der war ganz speziell. Nicht dieser große, der war nicht dafür. Das war ein allgemeines Forschungsprojekt.
Aber der, was für diese CT-Bildverarbeitung da gebaut wurde,
ja.
In welchem Krankenhaus oder wo war der dann im Einsatz?
Der war in jedem, die kamen in jedem. Ups. Oh, ich will das weg. Ich weiß nicht, wie lange der eingesetzt wurde. Es kam auch später ein anderer Rechner. Die Rechner wurden ja immer schneller in kürzester Zeit, also wir haben dann den auch bald wieder ersetzt.
Aber davon wurden dann viele gebaut, also es wurde als Produkt verkauft, dieses CD.
Das war als Produkt, ja.
Ah, okay.
Natürlich, das wird. Jetzt sind diese großen Röhren, von tolle Sachen da. Das war ein sehr interessantes Projekt. Also. Erstmal war es sehr zeiteng, man musste schnell fertig werden und dann beides Hardware und Software. Nö, das hat großen Spaß gemacht, war mit das interessanteste Projekt, was ich gehabt habe. Ja, bitte?
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie an der Bildbearbeitung auch schon wieder was auszusetzen haben oder zu verbessern haben. Entwicklungstechnisch meine ich. An der Bildbearbeitung, die Sie jetzt so gerne lieben oder machen.
Nö, da greife ich nicht ein. Die will ich nur anwenden und okay. Mache ich nichts weiter. Ich will an sich mit dem System überhaupt nichts zu tun haben, aber betrachte das Betriebssystem als notwendiges Übel. Die schönste Zeit war, ich habe später, das war jetzt in Nottingham, mal eine Sun Workstation gehabt. Draußen steht auch so diese Schubkiste. Das war nicht die glücklichste Zeit. Da habe ich. Brauchte ich nicht mal zu wissen, wie das Betriebssystem heißt, da war gar nichts dran zu ändern und alles funktionierte. Und vor allen Dingen, ich hatte in der Firma den gleichen Rechner und konnte da den Administrator fragen, wenn was war. Wenn ich, sagen wir, hier ein Programm schreiben will, dann will ich mich nicht mit dem Betriebssystem rumärgern. Ich meine, das war früher das Schöne, wenn man mit Lochkarten, da hatte man zwei Lochkarten, weil eigentlich dann das Kontonummer drauf und der Name und der zweiten, das was ich kompilieren, binden, lesen oder binden, ausführen und dann kam schon das eigentliche Programm und brauchte sich nicht um das Betriebssystem zu kümmern, gab das ab und kriegte sein Ergebnis. Heute habe ich mit 90% erinnere ich mich mit den Hilfsmitteln. Ja, bitte.
Es gibt ja in den letzten Jahren so einen verstärkten Trend auf der Grafikkraft zu rechnen. Das ist ja im Grunde so ähnlich wie das Prinzip, was Sie vorhin mit der SMS gezeigt haben, also dieses Single-Input-Stream. Ja. Sehen Sie da jetzt noch Parallelen irgendwie oder sagen Sie es heute ganz anders? Also für mich klingt es ähnlich.
Und da weiß ich zu wenig.
Also in den Register schreiben und dann halt den gleichen Code auf die Register aufzulassen, auf verschiedenen Cores halt.
Ich bin ja schon viele Jahre jetzt im Ruhestand. Könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin.
Um auf Ihren Simulator nochmal zurückzukommen, ja? So ganz hat sie es ja nicht losgelassen, die Computerei.
Nö, ich mache noch viel. Ja, aber ich mache
bis auf welches Abstraktionsniveau sind Sie denn runtergegangen in der Simulation?
Den habe ich an dich ziemlich exakt nachgebildet. Ich habe also die Wortbefehle, ja, habe ich nicht als Integerzahl oder sowas. Das gab dann auch Schwierigkeiten, weil das eine 12 Dezimalstellen Genauigkeit hatte. Die habe ich wirklich als Integer-Array dargestellt und rechne dann auch auf die Art.
Also wirklich bis auf OK-Code runter?
Ja. Ja, natürlich. Also, wenn Sie dazu noch was sehen wollen, die 7-2002 stand Nummer 29. Wie lange war denn das?
Eine Stunde. Frank ist nicht reingekommen, sie hinten noch weiter.